Guten Morgen. So, ich habe einiges an Lektüre mitgebracht heute Morgen. Hab noch viel daheim, aber da aus den vier Büchern möchte ich nachher auch was vorlesen, was zum Thema passt. Ja, wie geht's euch? Gut? Ah, hi! Noch gar nicht gesehen. Schön, dass ihr da seid, wirklich. Und vor allem auch am Livestream begrüße ich euch auch. Und ja, zuvor auch noch mal ein kurzes Gebet. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier wirklich Herzen schon aufgemacht hast, Herr, dass du Familien hierher gebracht hast, Herr. Oder auch gerade die, die ja vielleicht auch andere Kinder betreuen oder um was es auch geht. Herr, du siehst und du hast gezogen und ich bete einfach hier um eine Veränderung, Herr, hin zu dir. Und dass wir hier alle mit einem neuen Aha-Erlebnis herausgehen. So, das wünsche ich mir so sehr, Herr, dass wir hier Lügen aufdecken und dass hier die Wahrheit ans Licht kommt. Herr, das ist mein Gebet für heute Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du mich gebrauchst als Sprachrohr. Ich bete, Herr, dass du mich als Eva klein machst, Herr, und dich, Jesus, in mir groß machst. Herr, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, Herr, soll hier gesprochen werden. Und danke, Heiliger Geist, dass wir hier in Verbindung stehen und dass du sprichst immer. Und dass ich das hören darf und dass wir das alle hier auch hören dürfen. Ich segne uns alle auch mit offenen Ohren des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Ups, jetzt wollte ich das Mikro gerade weglegen. Geht ja schlecht. Ja, ich hätte mir gerne ein Headset gewünscht, aber ich war heute Morgen zu spät. Dann habe ich keins mehr bekommen. Und das ist eine natürliche Konsequenz der Erziehung. Wisst ihr das? Ja, das ist gut. Das nächste Mal werde ich früh genug da sein, damit ich ein Headset kriege. Danke, Daniel. Ja, das ist echt, das passt euch voll zum Thema gerade, dachte ich, gute Einleitung. Ja, deshalb muss ich mich jetzt hier mit der Keule rumschlagen, aber ich schaffe das, ich denke auch. Ein Witz zum Anfang. Habt ihr Lust? Irgendwie dachte ich, komm, ich hau jetzt auch mal so einen Witz raus, oder? Ja, also, alle hören, was sagt die Schnecke, die auf dem Rücken einer Schildkröte sitzt? Fast, nein. Noch Ideen? Nein, genau, nicht so schnell. Okay, habt ihr das verstanden oder muss ich erst setzen, oder? Okay, nicht so schnell, also den fand ich ganz süß. Okay, also, ja, genau. Wir kommen heute zur dritten Predigt aus der Reihe Den Glauben zu Hause leben. Der Thomas hat das eben ja schon angekündigt. Wir haben momentan eine Reihe bei uns hier in diesem Jahr wieder neu aufleben lassen. Die heißt Den Glauben zu Hause leben. Bedeutet, dass wir einige kleine Seminare, Impulse an Familien weitergeben für Kinder in verschiedenen Altersgruppen. Wir hatten jetzt hier vor 14 Tagen ein super Seminar FKSOS. Da ging es um Freundschaft, Küssen, Sexualität, wo auch die Jugendlichen da waren und auch ein Teil für die Eltern da waren. Also wir durften auch dabei sein. Unser Sohn war auch ein Teilnehmer und ich war so begeistert, A, von unseren Referenten, aber auch B, einfach über diese Möglichkeit, dass hier bei uns, ich meine, das ist jetzt meine Heimatgemeinde, ne, dass wir das hier so erleben dürfen, dass wir das und auch so ungezwungen über dieses Thema sprechen können. Es ist oft ein Thema, ja, weiß man nicht, ne, so einfach mal so am Küchentisch bei Spaghetti Bolognese, das machen wir nicht immer und auch nicht beim Nachtisch und irgendwie, das war so ein schöner, eine so tolle Atmosphäre und die Jugendlichen waren offen und wir hatten echt ganz, ganz, ganz viel Freude, einfach das miterleben zu dürfen. Und Es ist einfach ein Segen, und so Sachen auch mitzunehmen. Und es gibt also auch noch verschiedene andere Impulse, wie zum Beispiel meine Bibel oder wie Kinder auch und Jugendliche ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken können, weil in jedem von uns steckt so viel drin. Und vieles kommt gar nicht so raus. Und dass sie das einfach auch entdecken, wie kostbar und einzigartig sie geschaffen sind von Gott und was er in sie hineingelegt hat. Es gibt noch vieles mehr. Also ihr könnt euch unten im Foyer mal anschauen, was es da noch gibt an Flyer. Meldet euch an, nimmt dieses Angebot wahr. Und darüber hinaus haben wir halt auch übers Jahr verteilt 6 Predigten. 2 Predigten wurden schon von unseren Pastoren gehalten und heute kommt die 3. Predigt zu diesem Thema Glaub zu Hause. Genau. Ich habe ein Ziel mitgebracht für heute Morgen. Das möchte ich gerne vorlesen. Also diese Predigt soll uns als Eltern ermutigen, unsere Kinder mit auf eine geistliche Reise mitzunehmen und dass sie auch erkennen, dass es ein nie zu spät gibt. Ja, dass es ein nie zu früh gibt, aber auch ein nie zu spät gibt. Habe einfach ein Ziel und ein Bild für dein Kind oder ergreife einfach heute Morgen ein neues Ziel und ein Bild von Gott für dein Kind. Und das macht so viel aus, wenn wir wissen, wohin die Reise gehen soll. Wie dein Kind in 10, 15 Jahren dastehen soll. Was wünschst du dir für dein Kind? Und das ist so kostbar, dass wir dieses Bild auch dann ergreifen, wenn es halt mal wirklich Stürme gibt, ja, wenn es nicht so aussieht. Das wünsche ich mir einfach, dass wir es heute Morgen noch mal ganz neu ergreifen für unsere Kinder. Und auch, dass wir uns nicht verdammen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Dass hier keiner bitte nachher sitzt, wenn ich fertig bin, der sagt, aber ich habe immer noch Verdammnisgefühle. Lass den Mist hier, denn das ist nicht das, was Gott für uns hat. Genau, das ist also das, was ich gerne damit erreichen würde, mit der Kraft Gottes natürlich. Ja. Als erstes möchte ich euch schon mal was vorlesen. Ist was, Mama, heißt das Buch von Claudia und Eberhard Mühlern. Das ist ein Kindererziehungsbuch von der Vorschule bis zur Pubertät, wo ich doch auch schon ein paar Mal reingeschaut habe. Also ich bin auch so, was das angeht, habe ich viele Bücher zu Hause, auch Ratgeber für Erziehung, gerade auch was die christliche Erziehung angeht. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Wir können erziehen und wir können christlich erziehen. Und das sollte ja in erster Linie unser Ziel sein. Zu Anfang eine kleine Geschichte. Ein Junge fragt seinen Papa: Papa, wohin geht der Mond, wenn der Tag kommt? Der Vater murmelt: Ich weiß es gar nicht. Nach ein paar Minuten ist der Junge wieder da: Papa, warum fliegen denn die Vögel im Herbst in den Süden? Ich weiß es nicht, sagt der Papa. Es dauert nicht lange und der Junge versucht es wieder: Papa, wie viele Äpfel wachsen eigentlich auf einem Apfelbaum? Ich habe keine Ahnung, Junge, sagt der Vater. Papa, sagt der Junge, hast du etwas dagegen, dass ich dir all diese Fragen stelle? Natürlich nicht, mein Junge. Wie sollst du denn auch sonst etwas lernen? Genau, das habt ihr verstanden. Ja. Wir können doch gleich nochmal den Schneckenwitz machen. Ja, du sollst die erste Quelle, Papa und Mama, wir sollen die erste Quelle aller Informationen sein. Das gehört zu unserem Erziehungsauftrag dazu. Richtig? Trau es dir zu. Und wenn du keine Antwort weißt, ja, dann finde Antworten. Dann geh mit deinem Jungen heute in Wikipedia, Google, es gibt so vieles. Hier in meinem Buch, das ist schon ein bisschen älter, steht Kinderlexikon, gibt's aber auch noch. Ja. Und findet doch die Lösung gemeinsam. Denn wenn sie irgendwann merken, dass ihr keine Antworten auf ihre Fragen habt, dann werden sie älter werden und sie werden nicht mehr kommen und fragen, weil sie ihre Antworten, ja, sich woanders versuchen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir eigentlich wollen, oder, als Eltern. Wir wollen, dass sie ihre Antworten bei uns zu Hause bekommen, weil wir da noch unsere Werte mit reinlegen können, ja, weil wir das reinlegen können, was wichtig und gut ist und was, wovon wir überzeugt sind. Und sonst suchen sie sich ihre Antworten einfach woanders. Und wir wissen da nie, wie die Quelle ist und wo das herkommt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, aus fremden Mündern hören, was die Antworten sind. Ich möchte es gerne selber tun. Ja, das sollte eigentlich so dieser kleine, lustige Einstieg auch darstellen. Ja, wenn wir uns nun das christliche Leben eines Kindes uns vorstellen, wir stellen uns vor, das Kind glaubt an Gott, das Kind weiß, wer Jesus ist, es erlebt Dinge, und wir fragen uns, wo das alles entstanden ist, dann müssen wir doch eigentlich auch zuerst und vor allem an unsere Häuser denken, oder? Ist das so? Denkt ihr das auch? Also wenn wir daran denken, boah, wo kann sich das Kind alles diese Dinge holen? Ja, bei uns zu Hause, genau, zu Hause. Richtig, das ist ein primärer, ein sehr, sehr wichtiger Ort. Die Familie ist der Ort, an dem die Grundlagen auf dem Amboss des täglichen Lebens geprägt und geformt werden. Ich fand diesen Satz richtig cool und habe mir das auch so vorgestellt, habe mir dann auch nochmal bei Google ein Bild eines Amboss mir mal aufploppen lassen. Ein Amboss, wer weiß, was ein Amboss ist, oder andersherum, wer weiß, was es nicht ist. Okay, danke. Alle anderen haben sich, glaube ich, gar nicht getraut, Jenny. Ein Amboss ist ein Block aus Stahl, ja, der zur Unterlage beim Umformen der meist warm glühenden Eisenmetallen genutzt wird. Ja, also eigentlich ist es eine Unterlage, wenn man so will, eine feste, große Unterlage aus Metall. Ein unverzichtbarer Gegenstand einer jeden guten Schmiede. Genau. Und das fand ich ein gutes Bild für Familie, ja, dass wir auch der Amboss sind, der unsere Kinder formt, wenn sie noch warm sind, wenn sie noch formbar sind. Und dass wir sie einfach dahingehend erziehen können, wie unser Werteprofil ist. Wenn wir sie nicht prägen, wenn wir sie nicht formen, formt sie irgendjemand anderer, oder? Sie werden geformt. Die Frage ist, wo willst du, dass sie geformt werden? Zu Hause? Ja, in erster Linie, wenn sie noch klein sind, ist ihre Seele noch sehr weich und haben einen guten Herzensboden. Und das sollten wir auch ausnutzen. Mit anderen Worten, die Familie ist der Ort, an dem sich auch der Charakter entwickelt, wo sich das Werteprofil entwickelt und wo sie auch lernen dürfen, mit Konflikten umzugehen, und sie dürfen auch an uns Eltern rütteln. Sie dürfen gucken, sind wir echt? Das, was wir sagen und das, was wir meinen, leben wir das auch wirklich so? Und das ist natürlich heavy für uns Eltern. Aber wenn wir wirklich wissen, wenn wir dranbleiben und auch wir selber an Jesus dranbleiben, dann können sie rütteln und schütteln, wie sie wollen. Dann wird das Gute immer wieder rauskommen. Gut, nicht immer kommt immer das Gute raus, seien wir mal ehrlich. Ja, da kommen wir auch gleich später noch zu. Aber bestmöglichst erfahren wir hier in den Familien, dass die Kinder erfahren, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, und sie werden für das Leben bereit gemacht. In den besten Fällen. Aber wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Das ist die große Frage. Kommen wir zum ersten meiner Punkte. Das war jetzt bis jetzt erstmal die Einleitung. Gott muss das Fundament der Familien sein. Im Psalm 127 lese ich mal vor. Ihr könnt gerne mitschlagen, mit aufschlagen und mitlesen. Es wird nichts hier hinten aufpoppen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, lesen wir hier, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sich mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Wisst ihr, was ein Köcher ist überhaupt? Ja? Soll ich das jetzt erklären? Ein Köcher ist so. Gut. Genau, das ist eine Tasche und so ein Munitionsdepot, wow, das ist jetzt eine Männerantwort gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Handtasche, nur ein bisschen länger. Ein Köcher, aber da sind alle Pfeile drin. Also er kann das so mit sich nehmen und kann halt auch immer wieder dann, er muss ja dann auch bereit sein zum Schießen und hat dann hinter sich oder griffbereit einfach die Pfeile. Hab das kapiert, hab's gut erklärt, finde ich. Ja, genau. Also nochmal, Köcher. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Also heißt das, der Köcher, da sind ganz, 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 ganz viele Pfeile drin. Richtig? Und hier in diesem Psalm meint aber der Psalmist, er meint, es ist toll und der Mann ist glücklich, wenn er viele Kinder hat. Darum geht's hier. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Also Gott muss das Fundament sein, sonst rieselt das Fundament bei den kleinsten Hindernissen weg. Ja, da denken wir vielleicht gerade auch an diese zwei Gleichnisse. Der eine baut sein Haus auf Sand und der andere baut es nicht auf Sand, sondern auf einem festen Fundament, auf etwas, was nicht schnell versickern kann. Und das ist die Grundlage auch von guten Familien, von Familien, die wirklich Jesus mit ins Zentrum nehmen. Und die Predigt, also ich sag mal, der Oberbegriff der Predigt ist ja, wie können wir quasi unseren Kindern eine Erneuerung mitgeben? Ich fand diese Überschrift, die habe ich ja jetzt übernommen, ist ja eine vorgefertigte gewesen. Ich habe halt viel etwas rausgezogen, habe aber auch viel zu meinem gemacht. Ich habe auch gemerkt, also so kann ich die gar nicht bringen, weil man auch im Laufe der Jahre einfach Veränderungen, das merkt man einfach, Veränderungen selber hat und Kinder sind größer. Aber diese Überschrift habe ich gelassen, die Erneuerung des Kindes. Ja, wie kann ein Kind erneuert werden? Was bedeutet das überhaupt, Erneuerung des Kindes? Das musste ich mich jetzt auch erstmal selber fragen. Ja, vielleicht habt ihr euch das auch gefragt, als ihr das gelesen habt. Was ist das für eine Überschrift? Was bedeutet das? Ja, das Kind wird geboren und das Kind kommt in eine Familie. Also ich rede ja jetzt hier wirklich auch zu Menschen, die Gott als ihr Fundament nehmen, die das als wichtig erachten hier in der Gemeinde, aber auch für alle, die das mal hören. Und man kann aber auch immer wieder sich zu, ja, auch Nicht-Christen können Christen werden, dazu kommen wir auch später. Und ja, Amen, das ist total cool, das will Jesus, ja, dass unsere Familie größer wird, dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und dann natürlich auch, wenn wir Kinder bekommen, dass unsere Kinder natürlich auch so geprägt werden. Wir wollen sie ja dann auch nicht anders prägen, sondern wir wollen sie genau so prägen, weil wir wissen, dass es uns gut tut, weil wir wissen, dass Jesus einen guten Plan hat für unsere Kinder, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere Enkel. Ja, das ist ja hier auch eine Generationsgeschichte, dass wir da auch gar nicht Halt machen bei dem Gedanken unsere Kinder, sondern es geht ja auch weiter. Unsere Kindeskinder, dass einfach dieser Same, der gelegt worden ist von Gott in uns, dass er auch aufgeht. Und dafür sind wir verantwortlich, in erster Linie als Eltern, wir haben da echt einen heiklen Job, aber wir haben einen guten Job. Wir haben nämlich den besten Chef, den es gibt. Ja, und dadurch können wir uns dem auch stellen, können sagen, boah, ich habe zwar gar keine Ahnung, weil wenn du Kinder bekommst, gehst du nicht irgendwie in ein Studium oder hast 3 Jahre eine Ausbildung. So ist die perfekte Mutter, so ist der perfekte Vater, so sollte das sein. Sondern das ist, es ist lebendig, es ist, jeder schaut, wie er auch zurechtkommt, wie er das für sich auch in Anspruch nehmen kann. Das ist auch gut so. Es gibt keinen Plan A und wenn der Plan A nicht funktioniert, sind wir verdammt. Das gibt's nicht. Ja. Also, wer sollte den größten Einfluss haben in dem Leben unserer Kinder? Die Schule, der Sportverein, der Kindergarten, Gemeinde, gehört auch natürlich dazu. Wer sollte den größten Einfluss haben? Die Medien? Genau, auf gar keinen Fall. Aber alle ziehen, richtig? Alle ziehen. Und es ist umkämpft, Leute. Das ist das größte Schlachtfeld, was ich kenne. Es ist wirklich umkämpft. Und wenn wir da nicht klar sind und ein klares Ziel vor Augen haben, und ich sage nicht, dass ich das immer habe, aber ich hol's mir. Wir müssen uns das immer wiederholen. Ja, dann überlassen wir, wenn wir das nicht schaffen, überlassen wir es halt anderen. Und Gott ist ein gnadenvoller Gott. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir das in Auftrag bekommen haben für unsere Kinder, oder ist es der Job, dass wir unsere Kinder, dass wir sie geistlich erziehen, dass wir ein geistliches Fundament mitgeben. Mensch, dann müssen wir das machen. Da gibt's kein ich will nicht, ich habe keine Lust oder mir geht's nicht gut oder sonst was. Das ist ein ganz klarer Job, den wir einfach machen müssen. Sonst macht's ein anderer und da wird's wahrscheinlich nicht so gut werden. Beziehungsweise kannst du dann nicht selber gucken, was unsere Kinder eingepflanzt bekommen in den Boden, in diesen weichen Boden. Leider ist es in unserer Gesellschaft ja oft so ganz anders schon geprägt und wir kriegen das vorgelebt. Es ist jetzt sogar so, dass Babys ja auch schon mit einem halben Jahr auch in die Krippe gehen können. Babys werden geboren, da ist die Anmeldung schon, liegt da schon auf dem Tisch zum Teil, ja, dass Kinder mit 6 Monaten in die Krippe gesteckt werden. Ist denen Eltern klar, ich will ja auch gar niemanden verdammen, ich will auch nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, aber ist es denn den Eltern klar, dass sie ganz viel weggeben, dass sie das Kind eigentlich, ich meine, im schlimmsten Fall ist es ja sogar so, dass sie von 7.30 Uhr bis um 16 Uhr in der Krippe sind. Wer erzieht denn da, wer hat denn da überhaupt noch ein, wer kann denn da sprechen? Ich meine, es ist ein kleines Kind, aber das kleine Kind bekommt Werte und Vorstellungen mit von anderen Menschen. Wissen wir, was sie denken? Wissen wir, was sie glauben? Ist es genau das, was wir wollen, was in unsere Kinder hineingelegt werden wollen? Wissen wir doch gar nicht. Wir vertrauen da, weil wir auf der anderen Seite vielleicht auch Druck haben, auch wieder arbeiten gehen zu müssen oder was es auch immer für Gründe gibt, ein 6 Monate altes Kind oder auch, ich sage jetzt mal, auch ein 1-jähriges Kind, 1,5-jähriges Kind schon in fremde Hände zu geben. Wer erzieht das Kind? Bekommt es mit, was du wichtig findest, wie du mit Problemen umgehst, wie du betest, wie du mit Gott auch haderst? Bekommt dein Kind mit, wenn es morgens runterkommt, wie du da sitzt und Bibel liest? Bekommt es mit, wie du betest? Das ist so wichtig. Auch die Gemeinde, in der wir gehen, in der du gehst, in welche Kirchengemeinde du auch immer gehst, auch die Gemeinde ist nicht verantwortlich für das geistliche Wachstum der Kinder. Ja, es ist ein total cooles Zubrot, was wir hier haben. Aber es ist nicht selbstverständlich, denn nicht in jeder Gemeinde und nicht in jeder Kirche gibt es so viele tolle Angebote wie bei uns, muss man auch sagen, ja. Es wird den Familien schon einfacher gemacht, natürlich hier den Gottesdienst zu besuchen, weil es viele Angebote gibt. Aber zu denken, dass die Kinder hier ihre geistliches Futter bekommen und dann die ganze Woche über kein Wort über Gott sprechen, kein Wort, keinen Segen bekommen, ist nicht in Ordnung, in meinen Augen. Kindergottesdienste, super Sachen, Roll Ranger, klasse, wirklich. Jugendbibelschule, wie cool, dass wir das haben. Die Konferenzen, die jetzt auch wieder am Start sind. Hier diese Impulse, Glauben zu Hause, das ist einfach total wichtig, dass auch natürlich Kinder hier ein Zuhause bekommen. Aber zuerst lernen eigentlich Kinder diese Gemeinde kennen, weil sie auch andere Freunde hier haben. Oder ist es nicht so? Freundschaften entwickeln sich. Und Gott wird schon ziehen, da bin ich mir schon sicher. Aber in erster Linie ist es ja so, dass die Kinder hierher kommen, weil sie sich kennen untereinander, weil sie sich austauschen wollen. Und sie lernen aber hier auch natürlich, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wenn wir das zu Hause nicht weiter fortführen, weiß ich nicht. Da fällt das irgendwie hinten wieder runter. Es muss eine gute Balance sein. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten, sich hinzusetzen, gerade sonntags, mittags. Hier, was hast denn du in der Jugendbibelschule heute für ein Thema gehabt? Was hast du verstanden? Oder was? Einfach diesen Raum geben, dass sie auch erzählen dürfen, ja? Dass es nicht einfach so normal ist und, ja, wirst schon viel gelernt haben und jetzt gehen wir weiter nach vorne und da wird überhaupt kein Wort mehr drüber gesprochen. Lasst uns sensibel sein für diese Dinge. Unsere Kinder sind Menschen. Ja, sie wollen auch gefragt werden. Sie wollen auch nach ihrer Meinung gefragt werden. Und was sie gut fanden, was sie nicht so gut fanden, dass wir ihnen Raum geben. Ich habe hier so einen schönen Satz aufgeschrieben. Der hat mich bewegt, als ich das aufgeschrieben habe. Hier am Küchentisch kann sich Jesus in die Herzen legen. Das fand ich ein sehr schöner Gedanke. Wenn wir den Kindern, den Jugendlichen Raum geben, auch uns Raum geben, wir alle, wir haben doch alle was erlebt, gerade sonntags, dann lasst uns doch einfach da einen Austausch haben. Und natürlich nicht nur sonntags, aber es geht darum, was haben sie mitgenommen? Wo wollen sie die Dinge müssen ja auch geordnet werden, die sie hören, die sie mitnehmen. Und da können wir wirklich ganz viel für tun, indem wir ihnen Raum und Zeit lassen und geben und unsere Ohren öffnen. Genau, das ist zum Punkt 1. Punkt 2, wir vertrauen Gott. Ja, wenn wir Familien sind, die Gott vertrauen, dann ist das schon mal ein richtig gutes Fundament, dass wir sagen, es ist nicht immer alles gut, alles toll, aber wir haben Gott und auf den dürfen wir vertrauen, auf den dürfen wir bauen. In Verbindung zu sein mit ihm, jeden Tag ist auch unsere Aufgabe. Wie können wir was weitergeben, wenn wir nicht gefüllt sind? Ja, wie können wir unsere Kinder christlich erziehen, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht nach dem Willen Gottes fragen für ihr Leben? Eine Frage, was macht die Erziehung denn überhaupt so christlich? Was macht eine Erziehung christlich zu anderen Familien, die vielleicht gar nicht den Fokus so auf Gott haben? Wo ist da der Unterschied? Wo kann man das erkennen? Ihr dürft euch melden, wie in der Schule, und dann nehme ich euch dran. Also Lilian. Dass sie lernen, nicht vom Affen abzustammen. Ja. Ja. Bitte, Susanne. Genau. Das heißt, wir greifen quasi auch vor, ja, dass wir auch sagen, hier in der Schule, da ist einfach da wird gelehrt, aber eigentlich ohne Gott, ja, da wird gelehrt, da kommen Dinge vor, die wir so nicht lehren, ja. Gott hat die Welt gemacht, das wird ja oft auch ja auseinandergenommen. Es kann gar nicht sein. Ja, also da fängt es ja auch schon an, was wir unseren Kindern mitgeben. Aber sie werden ja irgendwann mal auch merken, oh, da gibt's ja auch noch was anderes, was die Menschen glauben. Nicht jeder glaubt ja, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass ich geschaffen bin von Gott. Und aber das, was die Essenz auch ist einer christlichen Erziehung, ist ja auch, dass wir für unsere Kinder einstehen, oder? Dass wir beten für unsere Kinder. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Wir beten für unsere Kinder. Und das ist eigentlich auch, was wir, ja, das ist unser Hauptjob, ja? Wir beten für unsere Kinder. Wir bringen quasi unsere Kinder immer wieder vor den Thron Gottes. Immer wieder. Und da kam mir die Geschichte von Hannah. Die Hannah hat so lange gebetet für ein Kind, ja, und erst hat es ja nicht geklappt und irgendwann wurde sie schwanger und dann kam Samuel auf die Welt und Samuel, irgendwann, als er dann abgestillt war, brachte Hannah Samuel zu dem Propheten Eli und das möchte ich gerne gerade noch mal kurz lesen, was Hannah da sagt. Nachzulesen in 1. Samuel 1, Vers 25. Als das Kind entwöhnt war, brachte Hannah es zum Heiligtum des Herrn in Silo. Sie nahm auch einen 3-jährigen Stier mit, dazu ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein. Der Junge war aber noch sehr klein. Nach der Schlachtung des Stiers brachten sie das Kind zu Eli. Jetzt sagt sie, verzeih mein Herr, so wahr du lebst. Ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn betete. Ich habe den Herrn gebeten, mir dieses Kind zu schenken. Und er hat meine Bitte erfüllt. Jetzt gebe ich ihm den Herrn. Und er soll ihm sein ganzes Leben lang gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Wow. Also mich ergreift jedes Mal diese Geschichte. Boah. Was für eine ehrfurchtsvolle Frau, die ihr Kind abgibt. Wir wissen nicht, wie alt Samuel war. Er war entwöhnt, aber sie haben ja auch, das wissen wir ja auch, länger gestillt früher. Einige sagen, er war wahrscheinlich zwischen 4 und 6 Jahre alt, ja. Und ja, sie brachte ihm diesen Propheten und sie hat Gott so vertraut. Ich weihe mein Kind Gott. Das ist ja ihr Herz gewesen. Ich habe gebetet für ein Kind und du hast es ja und du hast mich erhört. Du hast mir diesen wunderbaren Sohn geschenkt. Und nein, ich behalte ihn jetzt nicht. Ich sehe jetzt nicht, wie groß er wird, wie er sich entwickelt, sondern ich gebe es dir als Geschenk zurück, als Dankbarkeit gebe ich dir dieses Kind. Sie brachte es ja dann Eli, weil sie wusste, dass Eli ein gottesfürchtiger Prophet war und hat Gott so vertraut. Sie hat Gott so vertraut, dass es gut sein wird, oder? Und das ist so ein tolles, so eine Ermutigung auch für uns und so ein gutes Bild auch für uns, dass wir unsere Kinder vor den Thron legen. Toll, Suse. Die Tränen sehen werden die Freuden ernten. Amen. Und das müssen wir nicht nur einmal machen, das können wir immer machen, wenn Gott uns erinnert. Hey, es wird Zeit, dein Kind vor den Thron Gottes zu legen. Und ich glaube auch, dass ich hier wirklich auch zu einigen spreche. Es wird wirklich Zeit, dass wir sie vor den Thron Gottes legen, dass wir loslassen und dass wir nicht unsere eigenen Vorstellungen von den Kindern in sie projizieren und darauf warten, dass sie so werden, wie wir sie haben wollen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen sie abgeben und wir müssen loslassen lernen. Wo bin ich hängen geblieben? Bei Eli. Noch etwas aus einem anderen Buch, Gebet für unsere Kinder. Sehr cooles Buch, wirklich. Wenn wir beten wollen für unsere Kinder, wenn wir nicht wissen, wie wir das auch artikulieren sollen. Hier gibt es wirklich von klein auf bis zum Erwachsenenalter wirklich ganz, ganz, ganz motivierende Dinge. Gebet für unsere Kinder von Quinn Scherer und Ruthan Kaluk. Also ihr könnt auch nachher mal gucken, was ich da so habe. Und könnt euch vielleicht das ein oder andere Buch ja auch dann besorgen. Also mir hilft das mal immer wieder, mal reinzuschauen und mich zu erinnern. Wir vergessen so viel, oder? Also mir geht's manchmal so, ich vergesse manchmal so viel. Und ich finde das gut, wenn ich hier auch nochmal ab und zu reinschauen kann und gucken kann, ja, so war das, stimmt. Und wieso mache ich das eigentlich nicht mehr? Dass man sich die guten Dinge auch wieder zurückholt. So, jetzt auch nochmal hier aus dem Buch. Im Laufe des Lebens hören Eltern vielerlei Sachen. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Mach dir keine Sorgen, das wird sich schon auswachsen. Wie konnte sie mir das nur antun? Ich dachte, sie wäre meine beste Freundin. 6 Wochen in Gips und er kann vergessen, dass er je gebrochen war. Papa, ich habe wirklich Angst vor der Mathearbeit. Und dann ein Anruf von der Polizei. Mama, wir haben Probleme, wir haben kein Geld. Mama, du wirst Oma. Papa, du wirst Opa. Jeder Anruf, jeder Brief, jeder Ausruf weckt eine Flut von Gedanken und Gefühlen, die nur Eltern verstehen können. Aber egal, was sie von ihrem Kind hören oder über ihr Kind, ihre erste Reaktion sollte immer Gebet sein. Ob sie sich über seine neuesten Leistungen in der Schule freuen oder sein Kummer über den Verlust eines Freundes teilen, ob sie einer Tochter den Brautschleier zurechtzupfen oder besorgt auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests warten. Ihrer ledigen Tochter warten. Nichts kann die Umstände verändern oder die Kraft des lebendigen Gottes in eine Lebenssituation hineinleiten wie Gebet. Manchmal können wir tatsächlich überhaupt keinen Einfluss auf die Situation unserer Kinder ausüben, aber durch Gebet haben wir einen Zugang. Durch Gebet haben wir einen Zugang und das dürfen wir nie vergessen. Auf die Knie zu gehen. Der geistliche Kampf wird auf den Knien ausgeübt. Ja. Läuft bei christlichen Eltern denn alles super duper? Läuft es da auch immer cool und alle Kinder werden so, werden bei 180 Grad im Backofen gebacken und ja. Ist es so? Läuft es bei christlichen Familien immer gut? Ja, es läuft besser. Wir sind alle auf dem Weg, oder? Ja, es ist keiner am Ende. Keiner ist am Ende angekommen. Manche sind ganz vorne am Start. Manche sind schon einen Moment weit gelaufen. Mit Thema Familie, mit Thema Kinder. Jeder, der hier sitzt, ist in anderen Lebensphasen mit seinen Kindern. Aber was sich nicht verändert ist, dass wir beten sollten, ob sie klein sind, ob sie 15 sind, ob sie 30 sind. Oder egal, was wir sehen, wir beten für unsere Kinder. Lasst uns das doch wiederholen. Lasst uns doch den geistlichen Kampf wirklich auf unseren Knien im übertragenen Sinne. Ja, lasst. Ich sagte euch, dieser Kampf, der ist krass. Ich wusste noch nicht, ob ich am Donnerstag überhaupt hier stehen kann, ob ich predigen kann. Ich habe keine Stimme rausgekriegt. Ich war nur am Husten. Ich habe die halbe Nacht nur rumgehustet und war am anderen Morgen platt. Und ich habe gesagt, nein, ich werde das Wort bringen. Ja, und ich weiß, dass du mir alles gibst, damit ich hier vorne stehen kann. Es war echt eine harte Woche. Ja, aber es haben viele gebetet. Es haben einige wussten, dass es mir nicht so gut ging. Und das habe ich auch Gott zu verdanken. Ja, wir müssen aber auch beten, Herr. Wir müssen wirklich unsere Kinder abgeben im Gebet. Das können wir nur bei Gott machen. Wenn wir Gott vertrauen, dass Gott das Allerbeste für unsere Kinder hat, können wir da nicht leicht ihm unsere Kinder geben? Es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Mache ich es besser? Kann ich es besser? Also ich kann es nicht besser. Und Gott ist ja der Macher. Er hat ja eure Kinder hat er gemacht. Er weiß genau, was sie brauchen in den Situationen, in denen sie gerade stecken. Ob sie mitten im Abitur stecken, ob sie ihren ersten Kindergartentag haben, ja, was auch immer. Gott weiß genau. Und es ist so schön, wenn wir kommen dürfen und Gott möchte gebeten werden, ja. Er möchte das gerne für unsere Kinder tun. Und was ja auch im Gebet passiert, ist ja auch in uns passiert ja was im Gebet. Wir werden ruhig vor Gott. Wir bekommen wieder Frieden. Da, wo wir im Unfrieden waren, wo wir nur noch die Probleme gesehen haben. Wir müssen zu Gott kommen. Er hat Frieden für uns. Und dann können wir all die Dinge zu Gott bringen, die uns belasten in Bezug auch auf unsere Kinder. Ich muss gerade gucken, weil ich viel einfach so erzähle. Ich weiß, irgendwo steht's. genau, in Bezug auf der Vorbereitung für dieses Thema kam es mir auch so. Auch wir haben Lügen geglaubt. Wir haben Lügen geglaubt für unsere Kinder. Und ich möchte da echt einfach auch hier stehen und sagen, ja, ich habe auch das, was meine Kinder vielleicht gerade nicht tun und wo ich sie gerade nicht sehe, das zum Anlass genommen, auch um mich zu verdammen. Wenn es hier Eltern gibt heute, die sagen, boah, ich kämpfe auch damit, mit Verdammnisgefühlen oder so. Ey, das ist so eine Lüge. Das ist so eine Lüge und der Teufel hat mich klein gehalten dadurch. Ich bin gedrückt worden, mich klein gehalten. Ich habe mich nicht, ja. Ich habe auch gedacht, okay, hast Fehler gemacht, aber wer macht denn keine Fehler? Wer macht denn keine Fehler in der Erziehung? Hätte ich Fahrradkette, ne? Nee, jetzt und hier ist der Tag, wo wir umdrehen können und wo wir sagen können, und jetzt, ja, abgeben, loslassen. Und Herr, du hast das Beste für unsere Kinder. Nochmal auf das Thema Verdammnis. Wir sind Kinder Gottes, die Jesus in ihrem Leben haben. Wir sind Kinder Gottes. Und im Wort steht, wir haben keine Verdammnis, weil Jesus in uns lebt. Er hat uns doch freigekauft davon auch. Ja, und doch habe ich mich erwischt. Wie schnell geht das, zu sagen, ich bin keine gute Mutter, ne? Oder haben wir da versagt? Was ist passiert? Nein, lasst bitte heute, wenn das so ist, lasst Versagen, diese Gedanken, lasst die hier. Denn nur dann, wenn wir diese Dinge hier lassen, wenn wir den Kopf wieder frei haben, dann kann eigentlich auch wieder erst Gott zu uns sprechen. Und erst dann können wir klar sehen, was wirklich Sache ist. Und ich bete auch immer, Herr, zeig mir die Wahrheit. Zeig mir die Wahrheit und zeig mir auch das, was ich geglaubt habe, was nicht die Wahrheit ist, nämlich die Lüge. Und das ist ein gutes Gebet. Ich gebe es euch einfach mit. Betet das. Und keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt. Keiner hat die perfekten Kinder. Keiner hat den perfektesten Erziehungsstil. Wir sind alle auf dem Weg. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Wenn wir uns an Jesus halten, dann zeigt er uns genau in den Momenten, was wir tun können. Und dass wir auch uns erneuern, dass wir nicht wirklich dieses diese Verdammnisgefühle haben. Ja. Und nehmen, und auch noch ein Tipp, lasst uns doch auch Gruppen bilden. Also in der Zeit, wo brauche ich auch immer mal wieder Gebetspartner, dass wir sagen, hier, ich brauche jetzt einen Gebetspartner. Lass uns noch mal 3 Wochen zusammen für unsere Kinder beten oder speziell für meine Tochter beten oder speziell für meinen Sohn beten, dass man sich auch wieder gegenseitig stärkt. Und das ist so gut, ja? Das ist doch das, was wir sollen. Wir sollen doch nicht als Alleinkämpfer durch die Gegend rennen, ja? Falscher Stolz wird weggeworfen und wir offenbaren uns einfach die Dinge, die uns wirklich beschäftigen. Und gerade ist doch genau das, was der Teufel will. Er will uns drücken und er will, dass wir unseren Mund halten, damit andere denken, wow, in unserer Familie läuft's ja richtig super duper. Nee. Aufstehen und bekennen und sich Partner suchen und mit denen auf die Knie gehen und sagen, wir kämpfen für unsere Kinder, bis das Ding durch ist. Ja? Der Teufel hat ein großes Interesse, unsere Kinder zu zerstören, damit es erst gar nicht Enkel gibt oder damit die Enkel gar nichts mehr von Gott wissen wollen. Wir haben echt ein großes Erbe, was wir tragen, aber wir tragen es nicht alleine. Wir sind nie alleine und das sollten wir nie vergessen. Gerade in diesem Bereich möchte uns Gott besonders segnen. Und auch das Thema Eifersucht war bei mir echt ein Thema. Ich bin jetzt hier oben so offen, weil ich genau weiß, dass ich nicht die Einzigste bin. Das glaube ich nicht, dass ich die Einzigste bin, die mit dem Thema Probleme hatte. Wenn du willst, dass deine Kinder ja auch in die Gemeinde kommen, wenn sie mit Jesus unterwegs gehen sollen, ja, dann schaut man vielleicht mal nach links und nach rechts, was man nicht tun sollte. Und guckt einfach, wie sieht's in deinen anderen Familien aus? Und wenn man eh schon sich verdammt, was sieht man denn da? Und was sieht man dann in den Familien? Wie so super läuft, oder? Da sieht man doch nur das, was super läuft. Man sieht doch nicht das, was nicht super läuft. Weil man das anzieht, das ist wie ein Magnet. Und ich muss mich entscheiden und habe mich immer wieder entschieden, auf das zu schauen, was Gott für unsere Familie hat. Und nicht auf die Familie, die rechts von mir sitzt oder auf die Familie, die links von mir sitzt. Und auch das zuzugeben, ja, ich war eifersüchtig. Ja, auf die Beziehung zwischen Tochter und Mutter, auf die Beziehung zwischen Sohn und Vater. Ja, aber bringt uns das weiter? Immer wieder musste ich mich entscheiden, Buße zu tun, immer wieder zu sagen, das ist nicht der Weg, das ist nicht der Weg. Und ich gebe die Kinder ab. Und ich weiß, Herr, dass du einen guten Plan hast für sie. Und bei der Vorbereitung von der Predigt, ich hatte echt eine Blockade, manche wissen es. Ich war wie blockiert. Kurz vorher hatte ich mich noch mit meiner Tochter gezofft. Super, gell? Das wird ja dann alles so, dann stand ich da und dachte so, und jetzt hast du die Zeit für die Predigt, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Ich habe die ersten Punkte gelesen und musste heulen. Habe gesagt, ich kann mich nicht hier vorne hinstellen. In meinen Augen läuft es doch bei uns überhaupt nicht rund. Wer bin ich denn? Das ist eine Lüge, der ich geglaubt habe. Ja, und ich bete wirklich, glaub diesen Mist nicht. Und guckt und tut Buße und schaut, was für ein Fundament in unseren Familien steckt. Lasst uns offen sein, lasst uns doch offen damit umgehen und keine Schauspielerei betreiben. Das bringt keinem weiter. Und gestern habe ich die Predigt endlich fertig geschrieben. Und es war ein Kampf, also gestern nicht mehr, aber es war ein Kampf, bis ich mich dann ja, dann kam ja noch, egal, es ist egal. Ich danke dir, Herr, dass ich hier stehe und ich danke dir, Herr, dass du hier wirklich aufdeckst, Herr. Keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind. Genau. Und wir dürfen vertrauen, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Und es gibt viele Bibelstellen, die könnte ich jetzt auflisten, aber darum geht's jetzt gar nicht. Selber, jeder individuell, schaut ins Wort, guckt, was ist drin. Habt ein Bild für eure Kinder. Wo sollen unsere Kinder sein? Und zieht das in eurer Gebetszeit wirklich durch. Und wenn wir merken, dass so ein Mist sich einschleicht, wie Eifersucht, wie da läuft's doch viel besser, ist das eigentlich nur ein Stein, der uns der Teufel legt, damit wir drüber fallen, dass wir liegen bleiben und gar nichts mehr machen. Nicht mal mehr beten für unsere Kinder. Und das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen aufstehen, den Stein wegtun, bunt anmalen und sagen, und jetzt erst recht. Ja? Krisen werden kommen. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, okay? Also es gibt keine Familie, die keine Krisen hat. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Krisen um? Und Gott ist unser Fundament. Und ich weiß, wo ich hinrennen muss. Und das lasst uns tun und nicht ablenken lassen von anderen Dingen. Und hier auch nochmal ein Satz. Du und ich können unsere Kinder nicht bekehren. Wenn das jemals einer geglaubt hat, das ist ein Trugschluss. Wir können in das Ziel investieren, dass sie gläubig und ein treuer Nachfolger Jesus werden. Das können wir. Aber wir können sie nicht in das Königreich Gottes hinein prügeln, ziehen, drücken oder was auch immer. Das macht der Herr ganz alleine, oder? Hat das denn auch mit uns gemacht? Genau das. Das dürfen wir nicht vergessen. Wie hat das denn mit uns gemacht? Sind wir hier reingeprügelt worden? Nein, nur mit Liebe, immer wieder mit Liebe und Ausdauer und Vertrauen auf unseren Gott. Amen. So, ich komme zur Zusammenfassung. Erster Punkt war Gott als Fundament mit einbeziehen in den Alltag. Immer wieder mit einbeziehen. Da kommen ja auch so viele Geschichten, ne? Also diese typische Parkplatzsituation, Herr, lass mich einen guten Parkplatz haben hier und da. Kinder sitzen im Auto, juhu, cooler Parkplatz, danke Jesus. Alle riefen, danke Jesus. Ja, also das sind so Sachen oder einfach mit hineinnehmen. Wenn es einem nicht gut geht, mit hineinnehmen. Ich bin niemand, der gerne einfach, wenn es einem nicht gut geht, das... Also man sollte das schon irgendwie auch zeigen, beziehungsweise wie alt sind die Kinder, spielt natürlich auch eine Rolle, aber dann auch erklären, warum man vielleicht nicht gut drauf ist, ja. Und dann kommen auch Situationen zustande, Mama, darf ich für dich beten? Ist das nicht schön? Ja, wenn auch sowas kommt. Und wenn nicht, dann frag doch einfach dein Kind, würdest du gerade mal für mich beten? Mir geht's nicht gut. Zweiter Punkt, was macht die Erziehung denn so christlich? Wir haben herausgefunden, es ist das Gebet. Es ist das Gebet, es ist das Abgeben, es ist das Hinbringen vor den Thron Gottes. Beten, der geistliche Kampf auf den Knien. Miteinander beten, als Ehepaar beten, auch voll wichtig. Ja, wenn du einen Partner hast, der an Jesus glaubt, betet für eure Kinder. Macht das irgendwie als irgendwie so oft es geht, betet zusammen für eure Kinder. Dritter Punkt, läuft bei christlichen Kindern, bei christlichen Familien alles glatt? Nein. Aber ist der beste Krisenmanager, den es gibt, habe ich festgestellt. Und jetzt noch eins hätte ich noch. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich? Der Lohn einer Mutter, lese ich jetzt, sein Monatsandachtsbuch, Seite 13. Ach ja, genau, nee, das passt gut, weil das ist die Einführung zum Endgebet. Genau, sicher erinnerst du dich noch an den Tag, an dem dein Kind zur Welt kam. An dem ersten Atemzug, den ersten Schrei, Ein neues Leben war geboren, ein neues physisches Leben. Aber das ist nicht die einzige Art von Leben. Jesus Christus sagt, dass jeder, der in Gemeinschaft mit Gott leben und ihn erkennen möchte, eine zweite Geburt erfahren muss. Er braucht geistliches Leben. Unsere Kinder und auch wir brauchen geistliches Leben. So kann er das Reich Gottes, wenn wir kein geistliches Leben haben, wenn wir unseren Geist nicht erneuern, da kommt jetzt nochmal dieses Wort erneuern, dann können wir die geistlichen Dinge nicht erkennen, nicht sehen, nicht erkennen. Dann sind wir verblendet. Und das ist auch das, was wir beten können, dass die geistliche Sicht rauskommt aus uns und aber auch aus unseren Kindern, dass sie, ja klar, es gibt viel, was sie verblendet, es gibt viel, was sie ablenkt, aber das ist das, was wir beten können, dass sie das erkennen. Die physische Geburt ist solch ein erstaunliches, wundersamer Vorgang, dass selbst der größte Gynäkologe ihn nicht vollständig erklären kann. Zum Glück muss man nicht alles wissen, was ein Arzt weiß, um ein Baby zur Welt zu bringen. Genauso wenig muss man ein Theologe sein oder komplett verstehen, was Bekehrung bedeutet, um die Neugeburt zu erfahren. Genau, das wäre jetzt so der Zeitpunkt, auch nochmal auf Jesus hinzuweisen. Wenn ihr sagt, ja, das ist cool, was du da erzählt hast, aber ich habe einiges nicht verstanden. Oder du sagst, das will ich. Ich will meine Kinder wirklich christlich erziehen. Ich will, dass sie ein Fundament bekommen, wo sie drauf aufbauen können. Wo ihre Kinder auch drauf aufbauen können. Ein Fundament, was nicht wegsickert. Jesus sagt, kommt alle zu mir her. Und er will uns erquicken, er will uns erneuern, er will uns Kraft und Freude schenken. Aber er will auch ein Okay von uns haben. Ne, ist keiner, der uns irgendwas überstülpt. Er will sagen, ja, das will ich auch. Lass uns doch alle einfach zusammen aufstehen. Und ich habe jetzt so ein kleines Gebet vorgefertigt. Wenn ihr das zum allerersten Mal tut, ist es cool. Wenn ihr das zum 100. Mal tut, ist es super. Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ja. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Und ich komme jetzt zu dir mit all meiner Lebensschuld, mit all dem, was schiefgelaufen ist in meinem Leben. Und du, Jesus, bist am dritten Tage auferstanden vom Kreuz. Und du willst jetzt in mir leben. Bitte vergib mir all meine Sünden, alles das, was mich von dir trennt. Und sei du ab heute mein Gott, mein Jesus, mein Wegweiser, mein Kompass. Lehre mich, das mit Freude zu tun, was dir auf dem Herzen liegt. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das heute zum allerersten Mal gesprochen hast und du bist mutig genug, dann darfst du gleich hier runtergehen. Hier stehen zwei wunderbare Persönlichkeiten, ein Mann und eine Frau. Und dann könnt ihr auch noch mal mit ihnen sprechen. Sie haben auch noch ein paar Sachen für euch und werdet einfach aufgefangen. Ihr könnt auch dort alle eure Fragen lassen. Genau. So, vielen Dank. Wir sind am Ende und ich glaube, wir sind auch zu spät. Sorry, ehrlich, tut mir leid. Aber ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich musste das einfach auch einiges loswerden. Ja, genau. Danke für euer Zuhören. Danke auch am Livestream. Ja, habt eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.